Ja, Winterseason ist vorbei. War halt echt nicht so gut, ne?
Ja, die Prophezeiung ist eingetreten, was wir letztes Mal gesagt haben.
Ja.
Ja, dass die meisten Anime gar nicht so gut sind und dass noch ein paar Abschlusskandidaten bei uns rumliegen. Ja.
Ich kann zumindest sagen, die zwei Titel, die bei mir dann noch dazu kamen während der Season, bei dir war es ja dann zumindest von den zwei Titeln nur einer. Die waren zumindest noch ganz gut und haben das bis nach oben gehoben. Aber ja, war jetzt nicht so
Ja, genau,
berauschend.
bei mir ist ja auch noch ein Titel dazu gekommen. Ob der jetzt wirklich nach oben gehoben hat? Naja, ja, eigentlich schon. Aber es ist kein gutes Zeichen für die Season.
Ja, aber gab auf jeden Fall genug Titel, wo ich da ein bisschen Spaß dran hatte.
Ja, das auf jeden Fall.
Wir fangen aber erstmal mit den Sachen nochmal an, die wir, glaube ich, gedroppt haben, wo wir auch gesagt haben, wir würden sie
Genau.
droppen. Das heißt, da können wir, glaube ich, mehr viel groß dazu sagen. Also Übelblatt hat mir beide
Ja.
gesagt, okay, nach der Folge droppen wir es, was sie auch gemacht haben. Du hast, glaube ich, schon vorher gedroppt. Dr. Detective Amiku MD, da hatte ich gesagt damals, ich schaue noch eine Folge, weil der Arc noch nicht vorbei war, habe ich dann auch gemacht. Das
Hat
heißt,
sich's gelohnt?
bis Episode 5. Ich würde zwar sagen, es war wahrscheinlich so die beste oder mit einer der besten Folgen von dem Ganzen, aber da gab es auch genug Sachen, wo ich dachte, oh, also okay, das ist alles ein bisschen doof. Und ja, ich habe danach nicht weitergeschaut.
Also, du hast keinen klaren Aufwärtstrend erkennen können am Ende von dem Arc, obwohl er gut
Nee,
war.
ganz so dumm wie vorher, die eine oder andere Folge war es nicht, aber ja, es war jetzt auch so, okay, es gab noch einen Charakter, der irgendwie übrig war, sage ich mal, an den Charakteren, die eingeführt wurden. Natürlich war es der dann auch so ein bisschen. Eine andere Person rennt dann ins Feuer und steht dann mit der anderen Person im Feuer oder so,
Was?
wo man sich so auch so denkt,
Moment,
okay,
metaphorisches Feuer oder?
nein, also das Haus ist angezündet, sie rennt rein, um halt angeblich sie ihr zu helfen oder so. Keine Ahnung. Ist alles ein bisschen doof. Und dann ist er auch kurz davor zu sterben. Was halt ein bisschen dämlich einfach war, so, denke ich mir. Ja. Aber gut. Die haben wir schon mal nicht weitergeschaut. Das heißt, da haben wir uns ein bisschen Zeit geschaffen für andere Dinge.
Ja, aber andere Dinge waren in dem Fall leider keine Anime.
Also bei mir vielleicht ein bisschen, weil ich habe auch, wenn wir irgendwann mal in Zukunft drauf eingehen, ein paar Serien angefangen, die ich währenddessen jetzt schon gut aufgeholt habe. Ich glaube, ich habe jetzt schon 50 Episoden von zwei Serien so angeschaut.
Hey, da bist du aber in derselben Timeline wie ich letztes Jahr.
Ja, aber zu besseren Dingen aus dieser Season. Tagebücher Apothekerin Season 2 geht auch zum Glück noch weiter. Großer Fan sind wir ja beide davon, würde ich sagen. Ich habe ja schon vorher die ganze Zeit gesagt, riech Bock drauf. Es kommt jetzt auch langsam dazu, weil ich habe irgendwann die Manga-Adaption aufgegeben, weil ich gesehen habe, ey, die Anime-Adaption ist eigentlich echt super. Aber Yuki, alles gefällt mir richtig gut. Und da muss ich, glaube ich, mir jetzt nicht die ganzen Sachen von der Manga-Adaption vorwegnehmen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwann der Anime auf jeden Fall auch der Manga-Adaption voraus sein wird. Also es gibt zwei Manga-Adaptionen. Ich habe halt die beliebtere, wo auch die Autorin Steuern hinterzogen hatte. Aber das heißt, ich glaube, der nächsten Kur wird weiter sein als mein Wissen. Bis jetzt, das meiste kann ich schon. Aber mir hat es auch trotzdem weiterhin richtig viel Spaß gemacht. Ich liebe es einfach sehr. Ich finde es richtig toll. Wie sah es denn bei dir aus?
Ja, ich muss sagen, bei Tagebücher der Apothekerin kann man wirklich sagen, die Stärken sind halt einfach erhalten geblieben, jetzt auch in der zweiten Staffel. So richtig, wirklich gravierende Schwächen hat Tagebücher ja eigentlich nicht. Es kann sein, dass du sagst, okay, dieses Genre mag ich nicht, mit Mao Mao kann ich nichts anfangen. Also in dem Fall, hä, warum? Aber so insgesamt, du kannst durchaus sagen, hey, das mag ich so und so nicht. Also wirklich große Kritikpunkte hast du bei dieser Adaption ja eigentlich nicht. Es gibt ja nichts, was so raussticht, wo du sagst, boah, das ist aber mies.
Ja.
Deswegen, ja, also, und es ist halt auch einfach so geblieben. Über
Richtig.
die zweite Staffel jetzt, zumindest so weit wie wir sind.
Ich bin weiterhin der Meinung, also animationsmäßig ist die zweite Staffel schon ein bisschen schlechter. Also da gab es nicht so viele Highlights. Also sowas halt wie Episode 5 als Shinji tanzt ist natürlich super gewesen. Aber gerade auch wenn es um
Ja, gut.
Charakteranimation geht, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schwächer. Weil es auch nicht so schlimm ist, ist es trotzdem noch gut.
Ja.
Dafür haben wir jetzt halt innerhalb von 2 Jahren 48 Episoden. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. das ist halt auch so ein Anime, habe ich dann so gemerkt, gerade als es angekündigt wurde, dass demnächst auf Netflix das Ganze sein wird. Das ist halt so einer, den ich, glaube ich, richtig vielen Leuten, gerade auch Frauen, so dumm es klingt, so mainstream-mäßig empfehlen würde. Einfach mal so hier, vielleicht auch Leuten, die halt nicht so an mir schauen, guckt es doch mal an oder so. Ich habe jetzt auch die erste Folge zum Beispiel mal mit meiner Mutter zuletzt geschaut, was ihr auch zumindest ganz gut gefallen hat mit Deutschdub. Aber sie ist jetzt auch keine Person, die jetzt halt so Serien schaut, sage ich mal, mit hier, du kannst jetzt dir eine neue Folge angucken. Sie ist anscheinend nicht so der Typ dafür. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall noch in Zukunft, glaube ich, jetzt, wenn es auf Netflix ist, so ein paar Leuten, die ich versuche zu empfehlen.
Vor allem, weil auch dieses typische Anime, dass du in der ersten Folge irgendeine Fanservice-Szene hast, egal um was es in dem Anime eigentlich geht. Gerade das hat ja Tagebücher nicht, zum Glück.
Genau.
Was es ein sehr guter Pitch schon mal macht.
Ja, es hat natürlich so ein bisschen die Sachen, Elemente mit halt, dadurch, dass sie im Rotlichtviertel aufgewachsen ist. Das heißt, die erste Folge ist ja auch schon so ein bisschen im Rotlichtviertel, wo sie auch dann innerhalb der ersten zwei Minuten einen kleinen Witz macht mit, wie groß die Brüste ihrer Ziehschwester ist, wie auch immer man das nennen will.
Aber das ist ja noch in Ordnung, nur ein Panty-Shot zieht die Leute halt raus. So.
Ja.
Es ist ja nicht so, als wenn, ich meine, wir leben in einer Post-Game of Thrones-Welt. Die Leute wissen schon, dass Erwachsenenunterhaltung auch mal irgendwie so Themen ansprechen kann. Aber jetzt irgendwie den Panty-Shot von einer Highschool-Schülerin irgendwie zu sehen oder von einer jungen Frau, jungen Mädchen, ist dann häufig was, wo viele Leute sagen, ah, ich wusste es, Anime ist doch nur sowas.
Ja.
Da bin ich raus. So, ja.
Da fand ich diese Season, oder zumindest die erste Kur, der erste Part, auch nochmal ganz interessant. Ist natürlich auch in der ersten Staffel schon gewesen, ist mir aber deswegen nochmal bewusster geworden, weil sie es auch ein bisschen ausgesprochen haben. Einfach die Rolle der Frau in dieser Serie oder in Tagebücher der Apothekerin ist auch das, was mich ja so ein bisschen rangeholt hat, weil ich hatte ja damals gesagt, ich habe Sachen gesucht, weiblicher Protagonist in einem historischen Setting, weshalb ich auch erst darauf gekommen bin, von diesem ganzen Villainous-Rofern Otome Isekai-Ding. Da hatten wir halt schon, also wir haben natürlich ein Setting, wo halt mehr oder weniger Gesellschaftsstruktur halt komplett einfach patriarchisch ist. Das heißt, dass dann einfach komplett Misogynie so ein bisschen verankert ist. Und in der letzten Staffel hatten wir schon sowas, dass zum Beispiel halt ja manche Frauenfiguren halt versuchen, innerhalb dieser Struktur trotzdem aktiv ihre Situation zu beeinflussen, irgendwie Kontrolle zu gewinnen. Meistens mit auch Mitteln, die halt nur ihnen dann zur Verfügung stehen. Letzte Season war das halt mit der Mutter von Mao Mao zum Beispiel, als auch dann hier die ganzen Kurtisanen und so weiter. Konkubinen, meine ich. Und diese Season hatten wir natürlich dann jetzt auch noch die Figur der Kaiserin, die ja echt interessant ist, weil ja auch dieses ganze pädophilen Thema mit reinkam. Wo ja auch extra gesagt wird, hier, sie selbst als kleines Mädchen hatte Ambitionen in diesem Moment, aber dann auch, wie sich das Ganze wandelt, finde ich einfach echt mega interessant und richtig toll dargestellt. Also finde ich echt super.
Vor allem, es ist ja nicht nur sie, sondern es ist ja auch die Regentin, die Kaiserin davor, die praktisch für ihren Sohn, den sie für nicht regierungsfähig hält, das übernimmt und dann da ja eher Matriarchin ist. Ja, das sind alles schon sehr interessante Aspekte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so 100% patriarchisch ist, weil an oberster Stelle ist Kaiser, dann kommen seine Frauen, dann kommen die Eunuchen, so habe ich zumindest im Moment das Gefühl.
Ja, das kann einem natürlich so kommen, aber wenn man sich denkt, okay, es geht nur darum,
ja,
sie
okay,
haben halt Macht, nur wenn sie ein Kind kriegen vom Kaiser,
ja,
dann so Sachen, dass sie schon wissen, okay, jetzt so als Kleintwist, das hat man nicht erwartet.
Also es gibt ja auch noch andere Hierarchiemodelle und nicht alle Frauen dort sind halt machtlos, deswegen, ich weiß nicht, wie man das dann nennt.
Ja, aber das ist auch so, dass wir jetzt so erfahren, okay, eigentlich Frauen dürfen ja gar keine Medizin machen, okay, Mao Mao macht halt schon die ganze Zeit Medizin, kommt halt aus dem Nichts so ein bisschen. Ja. Genau, aber so weiterhin gefällt es mir richtig gut.
Auf jeden Fall auch eine sehr interessante Show.
Ja, und gerade, glaube ich, die letzten zwei Episoden waren auch noch mal ein richtiges Highlight für Leute, die ein bisschen Romance haben wollen.
Ja, gerade aber auch die Balance zwischen Drama und Comedy wird hier richtig gut getroffen.
Oh ja, also da sind echt so ein paar Sachen. Also das ganze Frosch-Thema hat man sich schon gefreut als jemand, der schon ein bisschen Material vorher wusste. Aber auch zum Beispiel sowas in der Folge, als sie vom Wasserfall gesprungen sind. Und dann von Willi kann nicht die Rede sein. Das Schrei-Voice-Acting von Aoyuki in dem Moment war einfach absolut großartig. Ja, mega super. Gut.
Ja, dann kommen wir zu Shangri-La Frontier.
Ja.
Da bin ich 3 Episoden hinterher, glaube ich.
Mir fehlt noch die letzte Episode, aber das sollte jetzt nicht schlimm sein. Kann man ja, glaube ich, schon ganz gut erfahren. Wir wissen jetzt halt noch nicht, ob jetzt sofort wieder eine neue Staffel angekündigt wurde, weil hier ist es ja ähnlich wie bei Apothekerin, dass wir einfach innerhalb von einem Jahr oder sowas 48 Episoden dann irgendwie so hatten. Oder halt 1,5 Jahren.
Ja, es ist total spannend. Wir sind jetzt so an dem Punkt, wo es so Produktionen gibt, wo sie einfach planen, hey, wenn es gut ankommt, dann machen wir einfach weiter. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern jetzt.
Aber echt.
Also es scheint sich zu rechnen bei vielen von den Sendungen.
Ja.
Wobei man früher ja immer gesagt hat, ja, wir machen eine Staffel und das ist dann im Prinzip Marketing für den Manga. Sind wir, glaube ich, jetzt wirklich an dem Punkt, wo man auch Anime für Anime produziert und nicht nur als Marketing-Tool.
Auf jeden Fall. Shangri-La Frontier finde ich auch noch interessant, dass da auf jeden Fall, würde ich sagen, die Animation gehalten wurde. Natürlich, wenn es zwischendrin mal nicht die Action-Highlights gab zwar auch Action, aber wo man dann sagen konnte, okay, da kann man sich ein bisschen zurückhalten. Aber gerade wenn jetzt auch in den letzten 2-3 Episoden so interessante Sachen sind, wie zum Beispiel dieser Artstyle für das Comic-Fighting-Game, was ein bisschen anders ist, oder jetzt dann, das hast du auch noch nicht gesehen, so diese Animation von diesem Energiestrahl des Wals ist halt so fucking geil. Also die Attacke in der Gasse sieht halt so richtig geil aus.
Aber wir haben ja zwischendrin auch schon diese Mecha-Welt gesehen, die ja dann auch nochmal einen ganz anderen Stil hatte.
Ja.
Also da ist schon auch Abwechslung mit dabei.
Und apropos Abwechslung, also ein Main-Story-Arc innerhalb eines Main-Story-Arcs und da auch nochmal wechseln. Ey, ich hab ja schon.
Und dann fahren wir schnell mal aufs Turnier.
Richtig, so. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das so cool fand, dass wir jetzt auch mal dann dieses Mecha-Spiel hatten und so weiter. Aber jetzt halt diese 2 Story-Arcs so gut zu verbinden, finde ich halt also für die Abwechslung richtig gut. Und es funktioniert auch echt super. Dass ich jetzt, okay, ja, ich habe jetzt noch mal so einen Abend, ich gehe jetzt noch mal kurz in Shangri-La Frontier oder so. Mega.
Ja, ich habe die Verbindung dazwischen jetzt noch nicht unbedingt gesehen. Aber dieses Feeling von, wir fahren auf ein Turnier und teilen dann ein Hotel, treffen andere Leute mit demselben Hobby. Durfte ich ja in letzter Zeit auch ein paar Mal machen. Und das ist schon nice.
Ja.
Und das animiert, die treffen das schon ganz gut. Auch wenn man natürlich in der Regel nicht so die Super-Mega-Suite sich bucht. ja.
Gönnst du dir nicht.
naja, letztes Mal habe ich mir gegönnt und dann hieß es, hä, warum gönnst du dir? Was aber auch mehr oder weniger ein Versehen war, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall, es macht im Moment richtig Spaß und ich freue mich auch auf die fehlenden 3 Episoden noch. Ja.
Gut, Tying Knot with an Amagami Sister habe ich ja noch geschaut. Das war ja Hiharem, einer der Assistenten von Quintuplets damals. Fand ich ja schon ganz gut. Und jetzt zum Ende hin, muss ich sagen, hat mich schon ein bisschen mehr überrascht. Also ich kann einfach nur sagen, dass der Original-Mangaka beherrscht sein Handwerk, hat die Handlung echt ganz gut verbunden. Gerade am Ende auch die Supernatural-Elemente, die ja eingeführt wurden, haben echt gut funktioniert. Also es war am Anfang so ein bisschen, okay, Zeitreise zurück. Aber da merkt man schon, okay, anscheinend die Götter sind richtige Charaktere, die spielen eine Rolle und diese Supernatural-Elemente kommen öfter drin vor. Das heißt, wir hatten dann einmal einen Time-Loop, den ich leider nicht so gut fand. Den fand ich ein bisschen langweilig. Das war so auch, das habe ich glaube ich schon gesagt gehabt, dass da nicht so irgendwie, ja, hat halt keinen Eindruck gemacht oder so. Dafür danach kam eine Körpertausch-Episode oder Episoden und die fand ich schon echt stark. Also fand ich auch gut, wie der kleine Twist gemacht wurde, dass wir erst Mitte der Folge dann so gesagt bekommen haben, dass sie schon getauscht haben. Das ist okay, weil vorher war vielleicht was anderes, was man hätte vermuten können. Und da sage ich auch, zum Beispiel, da war sowas so als Beispiel für, weshalb er sein Handwerk gut beherrscht. Er benutzt halt so ein Plot-Element richtig gut für 2 Dinge. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, denen ist immer bewusst, dass was Supernatürliches gerade passiert. Das heißt, die tauschen sich auch darüber aus und glauben das auch so ein bisschen. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Das passiert ja auch nicht immer so öfter. Das heißt, auch wenn die sich gegenseitig erzählen, dann glauben die das so ein bisschen. Und da wollten sie jetzt halt sagen, hier, wir sind jetzt Körper getauscht, nur dass ihr es wisst. Aber er hat es halt genutzt, so ein Element, dass währenddessen sagen halt die beiden Mädels, dass sie in ihn verliebt sind, weshalb unsere anderen Charaktere, die Körper getauscht haben, jetzt neue Infos bekommen. Das heißt, sie kriegen die neuen Infos oder die aktuellsten Infos besser gesagt und sie können in diesem Moment jetzt auch nicht mehr um Hilfe bitten, weil es dann peinlich ist für die anderen, dass sie jetzt das gesagt bekommen haben. Und sowas zieht sich halt durch das Ganze durch. Ich wurde auch echt ein bisschen emotionaler als gedacht am Schluss. Also es hat schon ein bisschen Herz. Die Dialoge sind auch echt gut. Also das hätte ich auch nicht so erwartet für so halt ein Harem. Natürlich, die Harem-Elemente sind halt so ein bisschen drin. Und ja, darum hat mir gut gefallen. Ich finde auch, zum Ende hin haben wir jetzt mitbekommen, dass es halt diese Götterfiguren gibt, die sich auch austauschen. Und die sind halt richtig gut dargestellte Götter, die halt so unberechenbar, bisschen beängstigend sein können, eigensinnig. Und weil, falls da noch später was kommen sollte, eine zweite Staffel, wie auch immer, könnte ich mir vorstellen, dass ich das weitergucken werde. Also das hat mir doch ganz gut gefallen.
So, dann kommen wir zu so ein bisschen dem Geheimtipp dieser Season, was so ein bisschen leider unterm Radar geflogen ist. Nicht, wenn ihr Antenne Akihabara hört, dann wisst ihr natürlich Bescheid, dass Orb und the Movements of the Earth einfach der beste Anime der Season ist. Und ich übertreibe nur ein bisschen.
Ja, man muss aber sagen, also jetzt gerade zum Ende hin, ist er, glaube ich, wieder ein bisschen, hat er Mouth-to-Mouth, Mund-zu-Mund-Popularität ein bisschen mehr bekommen.
Ja, aber wir sagen es euch schon seit 6 Monaten.
Richtig.
Ja, genau. Also im Prinzip, nochmal kurz zusammengefasst, ist ein Historiendrama, wo es um die Verfolgung der Wissenschaftler geht, die an der Theorie der, ja, des Heliozentrismus arbeiten, während natürlich im Mittelalter noch der Glaube vorgeherrscht hat, dass sich alles um die Erde dreht, sind die halt auf den Trichter gekommen, hey, maybe dreht sich alles um die Sonne. Genau. Und der interessante Twist daran ist, wenn ihr wirklich keine Spoiler haben wollt, also überhaupt nicht, dann hört jetzt auf zu hören und schaut Orb, aber der interessante Twist daran ist, dass eben die Hauptfigur wechselt. Wir sehen erst einen jungen Mann, der sich für was ganz Besonderes hält und dann auf diese Idee kommt und dann deswegen auch ja verfolgt und getötet wird, beziehungsweise er tötet sich selbst, um der Folter zu entgehen, um dann zu wechseln auf jemand anderen, der diese Idee verfolgt, weil er nach etwas sucht, an das er glauben kann. Dann wechseln wir nochmal und ich will jetzt nicht sagen, wie oft wir wechseln, das werdet ihr schon selbst rausfinden. Aber was ich wirklich interessant finde, ist die Konstante, ist diese Idee wird weitergegeben und der Antagonist bleibt gleich, der eben dieser Idee mehr oder weniger den Krieg erklärt hat. Und gerade, ich glaube, Folge 23 ist das, wo
die Konfrontation
zwischen der Idee und dem Antagonisten und der letztendliche Ausgang und wie der Antagonist zugrunde geht, wie die Idee als Hauptcharakter gewonnen hat, über mehrere Generationen gegen den, der sie unterdrücken möchte, und wie er am Ende realisiert, vielleicht war es nicht das Beste, um mein Leben dem zu widmen, und generell, wie das alles am Ende zusammenspielt, ist einfach fantastisch, und dass wir dann praktisch nochmal 2 Folgen bekommen, die sagen, hey, übrigens, hier ist nochmal ein anderer Typ, der hat zwar mit der Idee nichts mehr zu tun und hier ist die Kette auch mehr oder weniger unterbrochen, aber sein Schüler, der hat das dann publik gemacht und der hat die Idee dann groß gemacht. Finde ich einen sehr guten Twist, so.
Ja.
Dass die Idee praktisch ausgerottet war, in Anführungszeichen, aber wieder zurückgekommen ist.
Ja, ich finde auch auf jeden Fall dann, weil es auch ein kleiner Spoiler ist, kommen wir gleich noch dazu, wie halt diese Erzähltechnik, oder da gibt es so eine bestimmte Erzähltechnik, die ich ganz interessant fand, die ja dann in den letzten 2 Episoden nochmal so genutzt wurde, weil vorher war ja auch ein bisschen was unsicher daran, weil wir hatten ja schon gesagt, dass es historisch natürlich nicht so ganz korrekt ist, aber da kommen wir dann gleich.
Ja, klar.
Nochmal dazu. Es wurde ja auch aufgegriffen, das finde ich sehr gut. Das hat mir auch ganz gut gefallen, wie das halt genutzt wurde, das Ganze. Aber ja, ist richtig. Ist auf jeden Fall sehr dialog-heavy, das Ganze. Gibt auch natürlich ein bisschen Action, muss man sagen, was auch ganz cool ist einfach. Also die Mischung ist richtig gut.
Vor allem die Action sieht auch gut aus.
Manchmal habe ich schon gemerkt, so, oh, okay, ach, das muss ich gerade, mich richtig anstrengen, den Dialogen zu folgen. Das war schon echt ein bisschen manchmal heavy, aber auch interessant, hatte ich ja damals schon gesagt, gerade auch zum Beispiel gab es ja so drei Figuren, die zusammen waren, die ja alle so ein anderes Verhältnis zu Büchern hatten und Wissen, was ich ja damals schon ganz interessant fand, was ich ja auch ein bisschen weiter verbreitet hatte oder genutzt hatte. Konfrontation war auf jeden Fall ein Highlight. Absolut großartig, super. Genau, Ende hin fand ich zwar interessant, aber gab es auf jeden Fall so Dinge, die ich dann auch, na, okay, ist ein besseres Ende als viele andere Manga-Ende. Hätte mir noch ein bisschen schöneres gewünscht, ja, aber stimmt. Ich war auf jeden Fall zufrieden am Schluss. Genau.
Ja, es ist schwierig, das perfekte Ende zu finden. Ich finde, hier haben wir wirklich ein gutes Ende gefunden. Wie gesagt, einfach dadurch, dass wir diese große Konfrontation hatten und dann ein Epilog, der das nochmal irgendwie in eine andere Richtung befördert hat.
Ja. Wollen wir kurz Spoiler-Teil machen? Klein. Müssen wir nicht.
Klar, gerne. Okay. Ich habe ja schon angekündigt, dass man vielleicht ein paar Sachen nicht unbedingt diskutieren kann, wenn man nichts vorwegnehmen will, weil es gibt natürlich viele Wendungen.
Ja, okay. Und zwar, wie das Ganze ja aufgebaut war. Wir hatten ja schon gesagt, es ist historisch ja nicht ganz korrekt. In der ersten Folge wurde es ja so eingeführt, dass es im P-Königreich im 15. Jahrhundert spielt. Wo man sich so denkt, okay, P-Königreich, so wie es auch, die ganzen Namen und so weiter, haben die halt gesagt, okay, das ist halt Polen, aber wollen sie halt nicht nennen, weil es natürlich nicht alles historisch korrekt ist. Das heißt, es ist nur so ein bisschen so eingeframed. Aber in den letzten zwei Episoden wird ja explizit gesagt, es ist 1470 Polen. Plus, wir haben ja dann auch diesen geilen, ich weiß nicht, ob man das Twist nennen kann oder Reveal des Jahres, dass wir einen jugendlichen, / jungen, erwachsenen Rafal auf einmal haben.
Ja.
Das heißt, okay, anscheinend davor ist halt das Ganze Fiktion und jetzt versuchen sie, ist natürlich da auch vielleicht mit einem echten Rafal Fiktion, aber dass da jetzt, okay, das ist jetzt eher historisch gefestigter als das, was wir vorher hatten. Mit dann, ich habe das jetzt so interpretiert, dass man, dass vielleicht diesen, wie dieser Brief angekommen ist oder er diese Idee bekommen hat oder sowas, dass er oder der Autor, die Autorin, ich weiß nicht, sich dann gedacht hat, okay, das ist ja halt die Geschichte, wie das vielleicht hätte passieren können, so ein bisschen. Und da finde ich zumindest das, die Erzähltechnik ganz gut. Aber auch bei der Nummer-Konfrontation, wo es ja auch dann so genannt wird, ja, okay, weil wir ja wissen, dass eigentlich Heliozentrismus ist jetzt nicht so, wie man in der Popkultur denkt, dass es halt ketzermäßig so krass erfolgt wurde, was dann auch der eine Priester so sagt, so, oder der eine Bischof so sagt, so, ja, ist halt, wird nicht so verfolgt. Es kann halt sein, dass es halt hier in unserem Bistum verfolgt wurde, weil halt dieser eine Mann ein bisschen gekränkt war in seinem Ego. Aber woanders halt nicht. Was ja auch bei denen damals gesagt hatte mit hier, ich schick's woanders hin oder geh woanders hin, weil da ist es halt nicht so, wie es verfolgt. Was natürlich dann nochmal mit historisch nicht korrekt, aber das hätte ja da sein können. Es wurde vielleicht nicht überliefert, dass es da so passiert ist, weil alle Sachen dazu zerstört wurden. Alle Materialien etc.
Ja.
Aufzeichnungen. Und das fand ich auch schon, bevor halt dieser Twist, sag ich mal, kam, mit, dass es jetzt richtig Polen ist, fand ich schon super. Aber dann natürlich auch die Konfrontation war mega. Also gerade auch, dass es halt der Bischof ist, der halt dafür verantwortlich war, dass halt dann Jolenta abhauen musste, beziehungsweise dass halt Novak geglaubt hatte, dass also dass dieses korrupte Arschloch ihm halt die Predigt hält, fand ich super. Das fand ich echt super. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich fand zumindest so ein bisschen Drakas Tod ein bisschen unzeremoniell und auch wie das ja so passiert ist. War.
Obwohl, ich fand's okay.
Okay.
Weil sie hat ja am Ende so ein bisschen das aufgegeben, wofür sie gelebt hat, Geld. Um dann zu sagen, ja, es gibt vielleicht was Größeres. Und das war schon zumindest als Geste groß.
Okay, ja.
Und dass sie dann auch in den Sternenhimmel schaut und merkt, okay, ja, es war's schon wert. Das ist schon ein gutes Ende.
Okay, also das war auf jeden Fall für mich der Tod, der, glaube ich, am wenigsten so funktioniert hatte. Auch wenn vielleicht so ein bisschen Novaks Tod mit Jolentas Hand, war ich auch nicht der größte Fan
von. Ja, das mit der Hand war ein bisschen, da habe ich ein bisschen Yoshikage Kira-Vibes bekommen.
Ja, aber genau so war halt echt toll. Wir haben auch nicht so oft, dass so gerade Dialog, Heavy, Historien, Drama in die Richtung, gerade auch noch, wenn es Europa sowas geht. Das war auf jeden Fall echt cool. Freut mich. Die Leute, die es angesehen haben, finden es auch super. Und das ist auf jeden Fall was, was man auch
Du
mal.
sprichst für alle.
Ja, auch wenn du guckst, Bewertung ist ja alles, hat richtig gut, den Leuten gut gefallen.
Ja, es ist auch eine gute Show.
Ja. Genau, das heißt, Orb, Ketzer, kann man auch, glaube ich, so Leuten mal empfehlen, die höchstens vielleicht auch mal Anime-adjazent sind und auch mal vielleicht Leuten, die keine Anime schauen. Könnte ich mir
Ja,
vorstellen,
ich
oder?
würde eher sagen, empfehle es Leuten, die so ein bisschen adjazent sind, weil Leute, die damit keine Verbindung haben, sollen sich dann auf einmal ein animiertes Historiendrama anschauen. Ich glaube, da gibt es ganz wenige. Ich muss auch sagen, so Historiendramen sind leider gar nicht so beliebt in der breiten Masse, würde ich sagen. Das Einzige, was da irgendwie ein bisschen rausgesprungen ist, ist Oppenheimer, der dann auf einmal irgendwie Sommerblockbuster war. Aber eigentlich auch. Aber normalerweise hast du Historiendramen jetzt nicht so wirklich in der ersten Reihe, was Blockbuster angeht. Das ist schon eher was Nischiges. Da musst du dich schon eher für interessieren.
Ja.
Viele davon sind sehr gut, aber es ist halt nicht so dieser Appeal to Everyone Superheldenfilm.
Hab ja danach mal so geguckt, weil ich hatte dann irgendwie auf das Ganze mit irgendwie auch Buchdruck oder halt die ganzen Jahrhunderte, ein, zwei Jahrhunderte danach, fand ich so interessant, weil habe ich dann so gedacht, okay, gibt's sowas zu Buchdruck oder zu Luther an aufwendigen Serien? Weil ich dachte so, ey, so eine HBO-Serie, Luther, wäre
Es
ganz
gibt auch eine
geil.
deutsche Luther-Serie, oder? Die auch sogar okay sein
Ja,
soll,
also es
wenn ich
gibt
mich
halt diese
richtig erinnere.
Doku-Serien-Dinger, aber halt nicht so auf Drama, also so eine Dramaserie, sage ich mal, wenn du weißt, was ich meine. Weil das finde ich ganz geil. Das wäre so, weil es gab ja auch zum Beispiel HBO-Serie ist zwar eine der früheren mit Rome und sowas halt entweder für Deutschland oder halt für Luther so ein bisschen. Das ganze kirchliche Ding zu dem Zeitpunkt mit Reformation und so wäre schon ganz geil. Aber gut. Anime. Ich habe noch Okizura Fell in Love with an Okinawan Girl, but I just wish I know what she's saying fertig geschaut. Du hast es leider nicht fertig geschaut, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich.
Ja, ich fand es auch nicht so schlimm, das nicht fertig geschaut zu haben. Das ist leider eine von diesen Romcoms, wo ich das Gefühl habe, die haben so ihren einen Witz, der funktioniert ganz gut, aber das tritt sich für mich leider sehr schnell tot.
Also, ich fand's bis jetzt, oder bis jetzt, bis zum Ende hin gut. Mir hat's richtig schon Spaß gemacht. Ich habe insgesamt 65 Fakten gelernt. Der interessanteste fand ich, dass sie halt mit Kleidung schwimmen. Okay. Aber ergibt vielleicht irgendwo Sinn. Was ich noch als Plot-Device ganz lustig fand, das war nämlich dann doch öfters. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in der Folge damals erwähnt, weil es war, glaube ich, die vierte Folge, wo es zum ersten Mal eingeführt wurde. Wir kriegen unsere beiden Hauptmädels, das ist ja Kana und Hina. Er ist ja in Hina verliebt und Kana ist in ihn verliebt. Immer mal als Kinder gezeigt. Weil natürlich, wenn es auch so um Fakten um Okinawa geht, geht es natürlich auch so ein bisschen um, wie es in der Kindheit so ein bisschen ist, wo man es zuerst vielleicht lernt oder das vielleicht nur auf Kinder zugeschnitten ist oder sowas. Das heißt, gibt es dann Flashbacks dazu. Und die sind so scheiße süß, diese Flashbacks. Also, sie sind einfach so fucking cute. Weil so ein bisschen deren beiden Eigenschaften sind als Kinder halt auch schon ausgeprägt und zwar noch mal ein bisschen mehr. Und das ist halt echt, also, oh, könnte ich die echt knuddeln. Kana bis zum Schluss finde ich natürlich super. Mega süß. Wir haben auch noch mal kurz in der vorletzten Folge Neues Girl gesehen. Einfach so beim Vorbeigehen, wo du weißt, okay, die wird wahrscheinlich jetzt dann erst entweder im neuen Schuljahr oder je nachdem neu dazukommen. Wahrscheinlich auch keine Okinawa-Native-Person sein, sondern wahrscheinlich auch so aus Tokio oder sowas rüberkommen. Aber ja, das war auf jeden Fall mega süß. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich dann irgendwie mich krass immer so drauf gefreut habe und dann alles auf dem großen Fernseher und so weiter. So, ich habe zwar auch währenddessen was gemacht, aber es hat mir trotzdem deswegen Spaß auch gemacht. Und ich hätte auch gesagt, so ein bisschen qualitätsmäßig, animationsmäßig ist auf jeden Fall schon auch ein bisschen überdurchschnittlicher gewesen. Als jetzt nicht so ganz Standard, langweilig, beziehungsweise, dass sich vielleicht auch nicht die Modelle immer so halten und so weiter. Darum, es hat mir schon ganz gut gefallen. Okay, Lukas. Weil du noch nichts gesagt hast, hast du wahrscheinlich was vergessen? Zu Okinawa? Okizura, kannst du dich noch an was erinnern?
Nee, ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich habe die erste Folge geschaut und sonst nichts.
Und zwar hatte ich was versprochen.
Was hattest du versprochen?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Zuhörer wissen es hoffentlich noch, sonst hätte ich auch einfach es übergehen können, aber. Und
ich
zwar
weiß es wirklich nicht
in
mehr,
der, glaube ich, müsste es sogar in der letzten Folge gewesen sein, die damals gelaufen ist, wo wir da aufgenommen haben, ging es ja um Pfeifen. Kann ich mich noch dran erinnern.
Ah, du wolltest pfeifen lernen.
Oder zumindest, also, was ich vorher konnte, mit dem Mund rund pfeifen, das ging, also dass man so rund macht. Dann so, wie soll ich es beschreiben? Ich kann so einfach einen Spalt, wie wenn du jetzt mit dem Mund atmen würdest, so ganz leicht, so kann ich auch pfeifen. Ich konnte aber nicht mit Fingern pfeifen und speziell, was ich lernen wollte, war, dass du diesen Ring bildest aus Zeige und Daumen, weil ich das ästhetisch ganz nett fand, als auch ich kann mit den zwei Methoden, die ich kann, nicht so laut und am Stück pfeifen.
Okay.
Ja. Erst, ich weiß gar nicht, haben wir geklärt, kannst du eigentlich pfeifen?
Ja, aber auch nicht mit den Fingern.
Okay. Also,
ja.
Gut. Ja,
ich will jetzt auch nicht laut ins Mikrofon pfeifen.
Keine Sorge.
Ich glaube, das ist vielleicht sehr unangenehm.
Das hatte ich auch nicht vor. Aber ich habe ein bisschen geübt. Ich habe gemerkt, Pfeifen üben ist ein bisschen schwierig. Weil erstmal, wenn man ein Tier im Haushalt hat, ist halt unschön, Pfeifen zu üben.
Ja.
Wenn man andere Leute im Haushalt hat, ist auch manchmal vielleicht ein bisschen unschön, Pfeifen zu üben. Als auch bei Nachbarn könnte vielleicht sein. Erstmal das. Dann einmal so auch dran zu denken, okay, habe ich dann halt hin und wieder gemacht. Ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt hin und wieder mal geschafft, intuitiv, dass ich jetzt reinstecke und dann sofort es hinbekomme, kriege ich noch nicht. Ich habe mindestens einmal genau das, so wie ich es haben wollte, irgendwann habe ich schon mal hinbekommen. Ich werde besser. Ich habe nicht geübt, in dem Sinne, oft sagen halt Leute, es wird einfacher, wenn du halt hier die Vierfinger- bzw. Zweifinger-Methode gegenüberliegend benutzt, sondern ich habe einfach, okay, nee, scheiß drauf, ich blutforce das einfach von Anfang an. Ich würde es versuchen zu zeigen, aber ich gehe vom Mikro weg, wenn du willst.
Okay.
Ich kann da mal kurz, okay, hörst du mich noch?
Demonstriere. Ja, ich höre dich noch.
Also ich kann mal kurz zeigen, also jetzt so hören, so wäre es, wenn ich halt runder Mund.
Okay, das hört man kaum.
Okay, hört man kaum. Soll ich näher ran?
Nee, ich gehe mal davon aus, runder Mund ist wahrscheinlich ein bisschen eher leiser, oder?
Ja, dann so ist, wenn ich einfach nur den Mund öffne. Okay.
Ja.
Jetzt mal kurz. Ich muss vielleicht ein bisschen reingehen, aber wie ich jetzt mit den Fingern pfeifen würde.
Okay. Das war nix. Okay. Ja. Und das ist besser als vorher?
Ja. Aber
das ist schön. Anime bringt einem doch noch was bei.
Ich finde hin und wieder, also ich muss brauche ein bisschen, bis ich es finde. Ein bisschen was. Es war auch noch nicht gut. Ja, das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch weiter üben. Aber dadurch, dass ich jetzt erstmal durch den Anime drauf gekommen bin, habe ich auch Lust und irgendwann schaffe ich es.
Okay. Das heißt, demnächst kriegen wir dann auch deine Vorleserkarriere nochmal deine Übungen gezeigt oder erstmal nicht?
Nee, ich glaube nicht. Gut, Sakamoto Days ist leider, ich will nicht Second Screen sagen, weil ich schon aufmerksamer schaue, aber die letzten 5-6 Episoden habe ich während des Spielen geschaut und ich weiß nicht, ob ich die nächste Staffel schauen soll, also nächste Kur.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, boah, ist irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, weil eigentlich Sakamoto Days ist gut geschrieben. Es sollte Spaß machen, die Comedy funktioniert auch öfter, als sie nicht funktioniert. Aber das ist halt leider wirklich so ein Ding, wo die Animationsqualität das ein bisschen zurückhält. Wo man sich denkt, vielleicht ist der Manga doch auch was, was man eher sich angucken will.
Ja, ich glaube, Sakamoto Days geht auch im Sommer weiter, in der Sommersaison. Und die Summer Season ist halt schon echt voll. Also Summer Season hat halt richtig viele gute Titel. Und höchstens, wenn ich dann merke, okay, ich habe, während ich irgendwie mal spüle oder andere solche Aufgaben mache, nichts währenddessen, vielleicht schafft es dann es dahin. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass ich mal, okay, ein bisschen Manga, so ein bisschen durchskippe oder sowas, anstatt einfach den Anime zu schauen.
Ja, also für mich ist das auch eher so ein Wackelkandidat. Das ist halt sehr vorteilhaft, dass es auf Netflix ist und direkt gesimuldubbt wird. Das heißt, du kannst dir das auf Deutsch anschauen, kannst es wirklich auf den Second Screen verbannen, wenn es ein bisschen langweilig ist. Aber es ist jetzt auch, es ist nicht so schlecht, dass ich sagen würde, nee, nächste Staffel möchte ich mir auf gar keinen Fall anschauen. Es ist eher so, mal schauen, wenn zu viel gute Sachen zeitgleich anfangen, dann fällt das vielleicht hinten runter, aber ist schon okay. Ja, wie gesagt, ein bisschen schade, weil es ist ja eigentlich doch eher was, was sehr viel erwartet wurde. Und ich glaube, die meisten Leute, die sich darauf gefreut haben, sind auch ein bisschen enttäuscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da allein mit unserer Meinung sind.
Ja, es war ja auch schon, dass im Vorfeld selbst in Japan die Leute unter den Trailern gehatet haben. Naja.
Ja, wobei man halt auch wirklich sagen muss, das Ganze bei TMS Entertainment zu machen, ist auch ein bisschen, die sind halt nicht so die super krassen. Das ist halt so ein richtiges Traditionsding, glaube ich. Die sind ja auch schon ewig unterwegs. Aber die sind halt eher selten dafür bekannt, wirklich die animationstechnischen Highlights zu produzieren.
Ja, es tut halt immer ein bisschen weh, weil bei den Action-Szenen merkt man halt Choreo, dass da halt echt schon ein paar coole Sachen einfach dabei sind. Wie das so nacheinander passiert, was da so weirdes Zeug anime-mäßig dann so passiert.
Es ist so ein bisschen, ich glaube, das werden wir nächstes Mal auch nochmal bei Dr. Stone sagen, weil Dr. Stone hat für mich auch seit Staffel 1 dasselbe Problem. Es ist, also erstmal, es ist auch von TMS Entertainment, ich möchte jetzt nicht unbedingt super hart darauf halten, aber die Animation ist schon okay, sie tut, was sie soll. Das Heavy Lifting macht halt dann trotzdem die Vorlage und das funktioniert ganz ehrlich besser bei einem Dr. Stone als bei einem Sakamoto Days, weil Sakamoto Days lebt halt auch mehr von der Action und da finde ich es dann ein bisschen schwierig, wenn die Animation nicht so toll ist.
Ja, ja, ist halt einfach leider so. Choreo sieht man zwar trotzdem, aber das ist natürlich auch im Manga Storyboard vorgegeben ein bisschen.
Genau. Ja. Also man muss auch dazu sagen, es ist nicht furchtbar, es ist nur nicht so toll.
Ja.
Es lohnt sich immer noch reinzuschauen, aber es wird halt davon zurückgehalten, wie es aussieht.
Ja, und ich habe ja schon gesagt, ich finde das Texturing oder das Lightning, also das Licht, richtig hässlich. Gut.
Ja, ja. Kann man nichts dagegen sagen.
Was für mich die Season noch mal ein bisschen hochgezogen hat, war ein Titel, der jetzt verspätet reingekommen ist. Danmachi Season 5 haben ja die letzten 4 Episoden gefehlt. Da hatte JC Staff in der letzten Season es nicht ganz geschafft mit ihren, keine Ahnung, 10 Serien, wie viele es waren.
Ja, stimmt, JC Staff war irgendwie ein bisschen überfordert.
Genau, da haben sie es verschoben gehabt, das heißt die letzten 4 Episoden dieser Staffel. Ich hatte schon gesagt, mir hat die Staffel von der Thematik echt ganz gut gefallen. Es war jetzt auch gerade so das Action-Ende, also die letzten 4 Episoden war dann nur noch Action. Und da habe ich mich dann natürlich drauf gefreut. Und die Episode, die neueste Episode dann, wo es eingestiegen ist. Hui, hui, hui. Ich habe mich so ein bisschen an 86 Staffel 2 zurückerinnert, wo ja auch die letzten 2 Episoden irgendwie 2 Monate später kamen und die einfach so fucking 2 Zehner-Episoden waren. Die waren einfach so geil damals. Und da hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt, das war für mich eine der besten Episoden des Jahres in dem Moment. Das war einfach, oh, das werde ich auf jeden Fall noch am Ende des ganzen Jahres erwähnen. Da hatte ich richtig, oh, da war ich richtig hyped danach, obwohl man sagen muss, dass diese Episode eigentlich das, was ich so richtig geil fand, nur die zweite Hälfte war. Die erste Hälfte war gut, aber dann die zweite Hälfte hat das nochmal hochgehoben, werde ich gleich im Spoiler-Teil drauf eingehen. Ideen und Setting war auf jeden Fall cool. Ich war schon die ganze Zeit zum Ende hin so ein bisschen, okay, wie lösen sie es dann auf? Ende war ja in Ordnung, aber das war schon, okay, wir haben jetzt die letzten 8 Minuten, jetzt müssen wir das nochmal zu Ende bringen, so ein bisschen, was jetzt so ein bisschen die Konsequenzen des Ganzen waren. Das heißt, das wurde da nochmal so ein bisschen abgearbeitet, schnell. Und darum muss ich sagen, fand ich das Ende dann eher so, ich hätte nochmal ein bisschen besseres Aussprechen gehabt, als auch dann, wie das aufgelöst wurde, fand ich schon ein bisschen schade. Da hätte ich gerne so eine Episode, original ist natürlich anders gewesen, ich weiß nicht, wie es dann von Texten her ist. Ich habe auch so verstanden, teilweise haben sie auch ein paar Sachen vorgezogen, dass man da so ein bisschen einen Abschluss hat. Und das war auf jeden Fall ein bisschen schade. Actionmäßig, dadurch, dass es halt verschoben wurde, man merkt halt schon, Animation ist öfters mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade die Action-Animation. Es gibt dann halt manchmal Highlights, ich habe dir, glaube ich, mal so eins reingeschickt, wo man dann so denkt, okay, what the fuck, wieso ist jetzt auf einmal so ein POV-Shot, wie halt ein Charakter über ein Schwert ausweicht, während sie halt dann gespiegelt in das Schwert schaut, sage ich mal so ein bisschen. Okay, aber dann sind auch wieder so Sachen, wo es dann halt richtig rough war. Oh, weiß ja nicht. Das heißt, da wechselt sich schon gut bis was ab. Ja, und auch das ganze Romance-Ding gefällt mir halt richtig toll. Also es hat mir ganz gut einfach gefallen. Aber fürs meiste will ich jetzt kurz ins Spoiler-Teil reingehen. Wenn du da bereit wärst.
Ja, mach doch. Brauchst du auch nicht meine Bestätigung für den Spoiler-Teil.
Okay. Worüber ich natürlich rede, war der Ryu-Teil. Weil, das kann ich dir nochmal sagen, Lukas, die letzte Staffel, das Haupt- oder die, ich glaube, wirklich in jeder Season gibt es so ein Hauptmädchen, sage ich mal so, die nicht unbedingt immer in Harem reingehen, sage ich mal, Love Interestin. In der letzten Season war es Ryu und ich hatte ja auch gesagt, dass die vierte Staffel die auf jeden Fall beste Staffel ist von Damachi. Ich würde jetzt auch danach sagen, kann ich vielleicht noch mein Fazit sagen, dass die fünfte Staffel ich von der Thematik besser mag, aber auf jeden Fall die vierte Staffel, wenn du handwerklich drüber schaust, Pacing und so weiter und alles Mögliche, würde ich die auf jeden Fall eigentlich schon als besser sehen. Aber für mich subjektiv gibt es halt so ein paar Dinge, die mir dann da einfach richtig gut gefallen. Und darum, in der vierten Staffel ging es natürlich um Ryu, die von Anfang an, sie war halt in dieser einen Familie, ihre Familie wurde damals ausgelöscht, als sie gegen das Verbündnis der bösen Familien damals gekämpft hatte. Und dann hat sie daraufhin als mehr oder weniger einzig Überlebende Rache gemacht und hat mehr oder weniger eigentlich alle umgebracht, was nicht gern gesehen wird von der ganzen Gilde etc. pp., weshalb sie dann so Persona non grata war, das heißt, sie muss dann untertauchen. Anderes, also sie heißt jetzt halt Ryu, aber in Wirklichkeit ist sie halt jemand anderes, in Anführungsstrichen. In der vierten Staffel haben wir auch erfahren, wie das Ganze passiert ist. Da wird nochmal aufgearbeitet, dass es halt noch ein paar Überlebende gibt und dass sie jetzt halt ihr Werk, in Anführungsstrichen ihre Rache, fortführen will. Da geht es auch so ein bisschen, weil halt ihre Göttin war halt die Göttin der Gerechtigkeit, Rastrea, also Rastrea-Familie und so weiter. Und es hatte echt einen schönen Abschluss so ein bisschen, dass sie das mit dem Ganzen abgeschlossen hatte, dass sie jetzt hier ihr Leben weiterführen kann. Dachte man, okay, das ist jetzt vorbei. Holy fuck, ah, oh, diese Ryu-Episode war so scheiße geil. Weil es geht einfach darum, es ist jetzt ein Wargame, das heißt, alle Familien mehr oder weniger, die halt jetzt Hestia helfen wollen, kämpfen gegen die Familie von Freya. Geht halt dann darum, eigentlich, dass man jetzt nur so Fangspiel mehr oder weniger, aber eigentlich am Schluss, zum Ende hin, geht es einfach immer, dass alle gegen alle kämpfen. Und dann, nach der Hälfte dieser Episode, kommt dann halt Ryu an, steigt vom Himmel herab. Ist auch so geil immer, weil sie ja irgendwie hat halt so einen Spitznamen mit Wind und dann so weiter, hier der Wind kommt. Und dann kommt sie halt so an, kämpft halt erstmal und dann, oh, geil. Also ihr Cape wird ein bisschen abgerissen und neues Design, sie hat einen fucking Ponytail. Sie hat einen scheiß Ponytail, richtig geil, sieht halt richtig nice aus. Okay, die Episode zieht schon alle Register, dachte ich mir. Und dann so, okay, sie hat halt nicht nur ihren Stab, sie hat jetzt eine richtig echtes Schwert, was halt ganz geil aussah. Und dann kommt halt dieser geile Reveal, weil sie war halt die ganze Zeit Level 4, weil halt sie kann nur von Astrea natürlich gelevelt werden. Und Astrea wurde halt von ihr gesagt, damals, als sie halt Rache geübt hat, hier, du sollst aus der Stadt verschwinden. Weil das geht natürlich alles auch wieder auf dich zurück und du sollst auch nicht sehen, was aus mir wird so ein bisschen. Und sie ist halt seitdem nie wieder zu Astrea zurückgekehrt. Und dann erfahren wir halt, dass sie halt, nachdem sie schon in Episode 4 so ein bisschen das abgeschlossen hat, das jetzt halt richtig abgeschlossen hat, indem sie halt zur Astrea-Familie zurückgeht, zu Astrea, von Level 4 sogar das erste Doppel-Leveling bekommen. Das heißt, dass sie zwei Level übersprungen hat, zu Level 6 wird, was halt auch sogar jetzt mehr als Bell ist. Was richtig geil ist, das heißt, sie kann jetzt auch richtig gut kämpfen gegen halt die, die auch Level 6 sind. Es wird öffentlich, dass sie doch überlebt hat. Es gibt den geilen Job, dass die Menschenmenge sie anfeuert, was mir immer ganz gut gefällt, wenn dann auf einmal so bisschen Abwandlung davon. Mein Lieblingstrope ist ja, wenn dann die Leute, denen du in der Reise begegnet bist, im Endkampf dich anfeuern von woanders. Gibt so ein, zwei Spiele, wo das zum Beispiel, weshalb sie auch eine meiner Lieblingsspiele sind, das wir mit ein bisschen drin haben. Aber oh, das absolute Highlight ist halt der Rückbezug auf mit die härtesten, emotionalsten Szenen der letzten Season. Ich hatte ja schon gesagt, wir hatten halt diesen Flashback in Staffel 4, wo wir sehen, wie halt die Familie getötet wird, was halt richtig brutal war für halt diese Serie, wo halt man wirklich sieht, wie jemand durch Elektrizität stirbt. Also was man auch sieht, dass man irgendwie so 10 Sekunden lang draufhält, wie jemand halt einfach verbrennt und schreit und halt ganz viele Leute einfach komplett zerfetzt werden und so weiter, wo ich dachte, oh, what the fuck. Und zwar hat halt Ryu mit ihrem Level-Up ihre Fähigkeit bekommen, Astrea Recordo. Sie kann die Magie ihrer verstorbenen Kameraden nutzen, mit halt einem Remix von der Melodie-Musik aus dieser Flashback-Szene der letzten Season. Holy shit, war das geil. Oh, diese Szene war so mega gut, Lukas. Die war so fucking gut. Plus, sie kämpft halt dann gegen ganz viele. Skate ist so cool mit ihren Flammen. Astrea kommt dann auch an, erzählt dann halt natürlich, wie man es animemäßig kennt, was die Fähigkeit kann, aber dass sie jetzt auch wieder zurückkehrt in die Stadt. Mega geil. Also es war komplett, also ich war wirklich, hatte ich glaube ich sogar geschrieben, an dem Abend richtig high. Ich hatte ein richtiges High davon. Richtig geil. Alles von Anfang bis Ende, diese, als sie hier eingetreten ist oder als sie kam in dieser Episode, fand ich super. Also hat mir richtig toll gefallen. Plus in der nächsten Episode muss sie noch mal was drauflegen. Ist sie ja nicht umsonst mein Best Girl. In der nächsten Episode gibt's dann noch die Confession von ihr vor dem Kampf an Bell, wo sie auch extra das dreimal wiederholt, so, hier, ich will dir vorher was sagen, ich habe Gefühle für dich. Auf die romantische Art. Ich liebe dich, Bell. Oh, das ist einfach so wundervoll. Absolut wunderschön. Und darum ärgert's mich so ein bisschen. Du merkst halt an allen Ecken, Enden, es ist alles nicht so ausführlich. Es werden halt die Plotpoints abgearbeitet. Kriegst halt manchmal schon noch ein bisschen natürlich, wenn es jetzt hier Freya so ein bisschen um ihre Geschichte geht. Das heißt da, dass die Charaktere mal ein bisschen was hatten. Aber dass halt Ryu in der 4. Staffel natürlich die Hauptrolle hatte, aber vorher hin und wieder mal nicht so viel Dialog und so weiter. Weil du merkst halt richtig an sowas, Ryus Geschichte wurde halt ihr Character-Arc von Staffel 1, ersten Buch, so ein bisschen aufgebaut. Du denkst, es kulminiert, aber es kulminiert jetzt erst in Staffel 5 nochmal richtig. Und dass man halt es schafft, über so lange einen Character-Arc aufzubauen, finde ich halt echt toll. Und da zeigt es halt wirklich, was der Autor auch drauf hat, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist halt ein bisschen schade, wenn dann andere Serien, die halt auch viele Light Novels haben, viele Staffeln haben und so weiter, entweder nie fertig werden, dass irgendwie alles durchgerusht wird, dass da kein richtiger Aufbau ist und so weiter. Und wenn halt schon so das über was Langes aufgebaut wird, also Freya zum Beispiel auch mit jetzt Episode 5, dass wir das schon hin und wieder so Szenen von ihr alles hatten, wie sie ja Bell als Held aufbaut und so weiter, dass es erst irgendwann viel später kulminiert. Das ist auch so Sachen, zum Beispiel hatte ich damals gesagt, die neue Star-Wars-Trilogie, dass halt nicht aufgebaut wird, wenn man weiß, man macht 3 Filme. Wir setzen ein paar Sachen, Episode 1, Episode 2, was wir dann in Episode 3 beenden.
Das hat sowieso andere Probleme, dass man gesagt hat, wir geben das 3 verschiedenen
genau,
Leuten,
das meine ich,
die
ja.
3 verschiedene Stile haben.
Und hier sieht man
ja,
halt
das ist weniger ein Problem von Planung als ein Problem von Planung im anderen Sinne.
Ja, meine ich ja, aber da sieht man halt, was man damit machen kann. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also das fand ich echt toll. Das hat mir so toll gefallen. Ja. Ja, und so ein paar Sachen dann halt immer, okay, jetzt kriegt er halt einen Boost oder sowas. Hedin als Charakter gefällt mir ganz gut. Also gerade auch, okay, das will ich nochmal kurz erwähnen, sein Schrei, was Loyalität ist. Also dieser Dialog habe ich mir auch aufgeschrieben. welche Szene ich mir wiederholen, aber der ist richtig stark. Also der ist richtig geil, dass er sagt so hier, also Loyalität heißt halt nicht, dass ich alles mache, was sie will, sondern halt, was für sie gut ist, so ein bisschen. Und wenn sie mich dann halt hasst, das heißt halt loyal zu sein, dann kann sie mich halt auch für hassen, aber ich bin halt loyal dafür. Genau, und natürlich, wenn halt die Variation seines, also von Bells Vieh mit Heroic Desire spielt, macht halt ein bisschen Hype, ist halt ganz schön. Ja, also vom Pacing her hätte ich jetzt auch gerade zum Ende hin auf jeden Fall nochmal vielleicht ein, zwei Episoden mehr vertragen können. Ende war halt ein bisschen abrupt, Action war ganz okay. Ich habe auch verstanden, weshalb man das OP gewählt hat, weil ich es nicht gut fand, aber in der letzten Episode gab es eine Piano-Version davon, weshalb das richtig gut funktioniert hat, okay. Das hat für mich auf jeden Fall nochmal gerade die Rio-Episode ist richtig hochgehoben, diese Season. Fand ich super, werde ich lange noch in Erinnerung behalten. Das ganze Romanzenthemen finde ich halt echt schön, einfach wie halt jetzt auch mal Leute wirklich sagen, was sie füreinander empfinden. Und nicht einfach nur so, ich mag dich einfach, sondern halt wirklich auch mal das bisschen ausführen. Und ja, ich kann gerne mehr Damachi haben. Ich glaube, gerade könnte noch ein bisschen dauern, weil jetzt sind wir recht nah wieder an den Light Novels dran. Und wenn ich aber schon höre, okay, es gibt halt so viel Side-Material und hier dieser Charakter sagt irgendwas, was wahrscheinlich, da denkst du dir einfach in dem Sinne, okay, das wird eine Referenz zu irgendwas sein, ob den ein oder zwei Light Novel-Manga-Side-Material oder halt irgendwie dem Spiel oder sowas, wo man da auch so denkt, okay, da kriege ich jetzt halt nicht alles mit, aber gut. Ist halt so.
Okay. Gut. Dann kann ich sagen, ich habe Solo-Leveling aufgeholt.
Man sieht, die Season ist echt nicht gut. Der arme Lukas. Ja.
Ich muss auch sagen, es war mehr so, weil viele Leute jetzt gesagt haben, okay, Solo-Leveling ist doch die hypeste Show und überhaupt, muss ich sagen, ja, also fangen wir vielleicht erstmal so an. Habe ich gedacht, okay, wisst ihr was, ich glaube das nicht so ganz, ganz ehrlich. Ich muss mir selbst ein Bild davon machen. Also habe ich die erste Staffel aufgeholt. Und ich habe mir zwischendrin gedacht, ja, ich hatte absolut recht. Die erste Staffel ist echt nicht so gut. Es gibt einfach so ein paar Entscheidungen, die man dort getroffen hat, die einfach keinen Sinn machen. Man hat so viel Fanservice, so viele Figuren, die erst so in der Mitte von der zweiten Staffel relevant werden, eingebaut an Orten, die nicht so wirklich sinnhaftig sind. Man hat so viele Dinge aufgemacht, die so ins Nichts laufen. Ich kann mich erinnern an eine Stelle, wo er sich fragt, was bedeutet es, den Intelligenz-Stat zu erhöhen? Weil wir sehen, wenn er Stärke erhöht, wird er muskulöser, wenn er Geschicklichkeit erhöht, werden die Gliedmaßen länger und er wird geschickter, so, auch in seinem Alltagsleben, aber Intelligenz ist ja sowas, das kannst du nicht messen. Und das ist was die Serie dir sagt. Die Serie sagt literally so, ja, meine Muskeln werden größer, ich kann mehr erheben, wenn ich Stärke skill, aber was passiert, wenn ich Intelligenz skill? Und da habe ich mir gedacht, boah, damit kann man richtig interessante Dinge machen. Gerade so diese Idee von bin ich noch dieselbe Person, wenn ich auf einmal doppelt so schlau bin oder so. Hat man nicht gemacht. Generell hat man sehr viele Dinge einfach liegen lassen. Es gibt später die Situation, wo er, das ist aber erst zweite Staffel, glaube ich. Also ein paar von den Problemen ziehen sich auch weiter. Das ist gerade eins davon, dass man viele interessantere Themen anspricht und dann komplett verwirft, als würde man nicht wissen, wie man so ein komplexes Thema diskutiert und dann einfach sagt, ja, dann lassen wir es. Das geht mir nicht ganz so rein. Außerdem hat die erste Staffel, die zweite auch immer noch zu einem gewissen Grad, das Problem, dass es einfach keine Charaktere gibt. Also die Hauptfigur hat keine Charaktereigenschaft oder so. Der hat ein Ziel, er möchte seine Mutter heilen, ist okay, feines Ziel so, guter Startpunkt für einen Charakter, aber abgesehen davon hat er so gar keine Motivation für nichts. Und das ist irgendwie komplett komisch. Vor allem, weil alle Figuren drumherum haben dasselbe Problem, noch viel schlimmer. Du hast die Mutter, die gar nichts macht, weil sie im Koma liegt. Das ist natürlich so die Charaktermotivation, aber kein eigenständiger Charakter. Du hast die Schwester, um die er sich kümmern muss. Die verhält sich wie eine kleine Schwester im Sinne von,
Trope, kleine Schwester, aber macht halt auch nichts. Dann hast du so den Raid Buddy, der zwar sein Ziel hat, Gildenmeister zu werden für seinen Vater, der eine große Firma hat, aber
oh, Lukas,
der hat, ich muss jetzt der schon hat auch krass. Keinen Charakter. Oh, ich das ist so ein bisschen an, einfach nur Comic Relief so.
Oh, das, du, als, selbst nur das zu hören, macht mich schon einfach, oh nee, gar keinen Bock, gerade die weiter. Ich will dir selbst gerade nicht mehr zuhören, deswegen.
Ja, ich mach's kurz. Also die erste Staffel ist eine Katastrophe. Also man hat diverse Entscheidungen getroffen, die nicht klar gehen, auf eine Story, die sowieso gerade am Anfang ein bisschen dünn ist. Und man hat dann das Ganze auch noch mit irgendwelchen Fanservice-Momenten gestreckt, die für Anime-Onlys wie mich gar keinen Sinn machen, bis man die zweite Staffel gesehen hat. Das sind halt alles komplett dumme Entscheidungen. Deswegen bleibe ich dabei. Die erste Staffel Solo-Leveling ist nicht gut. Und also wirklich nicht.
Aber.
Anyway, die Bewegung in die zweite Staffel. In der zweiten Staffel hat unser Main-Character jetzt auch sein Gimmick, dass er eben Nekromant ist und aber trotzdem sehr seine körperlichen Stats geskillt hat und deswegen nicht nur den Leuten körperlich überlegen ist, sondern auch diese Spezialfähigkeit hat, getötete Gegner für sich kämpfen zu lassen, was er sehr gut einsetzt, weil er sowieso ein bisschen immer über seiner Klasse kämpft. Weil er sagt, ah, okay, das kriege ich schon irgendwie hin, wenn ich mich clever anstelle. Übrigens auch so ein bisschen, ich sidetracke noch mal ein bisschen zurück zu diesem Intelligenzpunkt. Er fängt an mit allen Stats so flat auf 10, glaube ich. Obwohl er offensichtlich intelligenter ist als der Durchschnitt, aber schwächer ist als der Durchschnitt. Warum ist dann alles flat auf 10? Das ist komplett dumm. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu weit sidetracken. Deswegen in der zweiten Staffel funktioniert alles ein bisschen besser. Er ist ein bisschen gefestigter in dem, was er vorhat. Er erreicht auch das ein oder andere Ziel von sich. Die Nebencharaktere kriegen auch ein bisschen mehr Motivation und werden mehr zu Figuren, wie er selbst ja auch. Wir kriegen ein bisschen mehr Intrige auch. Wir kriegen eine neue Figur eingefügt, sein Vater nämlich, der dann auch wohl ein bisschen eine versteckte Agenda hat, die er dann weiter verfolgt. Und wir kriegen diesen Jeju Raid am Ende, der nochmal unterstreicht, wie krass alle sind und wie gefährlich es im Moment trotzdem ist. Und natürlich kommt dann die Power Fantasy nochmal full force. Aber auch die zweite Staffel hat noch so ein paar Probleme. Dieses, es spricht interessante Themen an, ohne sie wirklich zu diskutieren, bleibt halt immer noch. Er lockt mehr oder weniger einen anderen Hunter, also die Leute heißen halt Hunter wie in Hunter x Hunter, in eine Situation, wo er stirbt, damit er ihn wiederbeleben kann und in seine Armee aufnehmen kann, als so Schattenwesen. Der verliert dabei eigentlich all seine Charakteristiken und wird dann ein bisschen lebendigerer Schatten als alle anderen, aber das ist trotzdem irgendwie weird. Und ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll, aber die Serie geht darauf auch null ein, als wäre es das Normalste der Welt, dass er da gerade einfach einen anderen Menschen unter seine Kontrolle gebracht hat. Weiß ich nicht. Und es gibt noch so ein paar andere Themen. Es ist schwierig. Ich muss sagen, die Action-Animation ist gut. Also, das ist auch nochmal ein Schritt weiter gegenüber der ersten Staffel. Und ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft, dass das so eine Demon Slayer-Nummer wird. Wo ich am Anfang das Ding drop und sage, ja, boah, ist ein bisschen träge, ein bisschen schlecht erzählt. Ja, keine Ahnung. Und dann jetzt so den Moment habe, wie bei Folge 17 oder 19, ich weiß nicht, dieser Kampf gegen den Spinnentypen, den alle so abgefeiert haben. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich hatte gehofft, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Weil Demon Slayer ist im Moment sowas, wo ich sage, ja, es ist nicht großes Kino, aber es macht schon Spaß, sich anzuschauen.
Ja, am 25. September ist großes Kino.
Ja, genau.
Ja, für die, die es bekommen.
Also ich hatte gehofft, es geht einfach in die Richtung. Und ich kann mich da nochmal irgendwie dem Mainstream anschließen und sagen, ja, es ist bei weitem nicht so gut, wie ihr alle sagt. Aber es ist schon was Spaß macht. Hier tue ich mich schwer, dieses Urteil zu fassen. Uns fehlt noch eine Folge in der zweiten Staffel, deswegen will ich es nicht so super abschließend sagen. Aber ja, es, also jeder, der dir sagt, das ist Peak, sollte sich ein paar andere Sachen anschauen, weil es ist wirklich nicht so gut geschrieben, wie ihr vielleicht meint. Aber es ist eine Power-Fantasy, die als Power-Fantasy einfach sehr gut funktioniert. Die Animation ist toll. Ich habe dem Ganzen jetzt eine 6 von 10 gegeben. Ich glaube, das ist fair. Es lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, wenn man auf sowas steht. Es ist jetzt aber kein Peak-Anime. Es ist kein Must-Watch. Und es ist auch schwierig, weil du dich wirklich durch die erste Staffel schlagen musst. Als jemand, der mit dem Quellenmaterial nichts zu tun hat, ist es wirklich so, du bekommst ein paar Fanservice-Momente, die aber die sowieso schon dünne Handlung ein bisschen davon ablenken. Und das funktioniert nicht so ganz. Wie gesagt, zweite Staffel deutlich besser, aber nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein Must-Watch.
Ja, also auch im Vorfeld, man wusste ja schon, okay, durch die Manhwa-Adaption ist ja original, ich weiß nicht, ob es eine Web-Novel oder nur Novel war, dass immer als ja veröffentlicht wurde, die bestimmte Internetseiten abgestürzt sind. Das heißt, das ist auf jeden Fall der beliebteste Manhwa gewesen. Erste Staffel kam, die natürlich auch, würde ich sagen, recht beliebt war. Aber jetzt erst gerade bei der zweiten Staffel ist mehr so, dass in meine Internet-Bubble eingedrungen, also ob halt irgendwelche Incest-Memes oder halt das jetzt auf einmal versucht wird, irgendwie Mainstream-mäßig das hochzupushen und so weiter. Ich weiß nicht, ob sich da die Community noch mal mehr gebildet hatte, dass da irgendwie netzwerkmäßig, ob durch TikTok oder ähnliches, keine Ahnung.
Das Marketing für die erste Staffel war übrigens auch schon insane. Das ist einer von diesen Anime wie Kaiju Nummer 8, was einfach hart gepusht wird, aber einfach von der Qualität nicht so abliefert, wie es gepusht wird. Ich glaube, Kaiju Nummer 8 ist sogar ein sehr guter Vergleich. Also ähnlich fühle ich mich über die zweite Staffel von Solo Leveling. Es liefert einfach nicht so ab. Es ist okay, man kann es sich anschauen, aber es ist nicht so gut, wie die große Allgemeinheit oder das Marketing einem verkaufen möchte.
Ja, und also ich wusste auf jeden Fall, dass es halt natürlich immer weit oben war. Ich habe jetzt halt viel mehr mitbekommen mit News, dass halt, wie gesagt, nochmal wirkte für mich so, dass es nochmal größer wurde in der Zeit oder jetzt halt
im Moment. Das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, weil auch einfach die Qualität von der zweiten Staffel die Lücke ein bisschen zu dem schließt, was man erwartet oder erwarten möchte. Ja, aber es funktioniert halt noch nicht so 100%. Die Lücke ist noch nicht geschlossen. Es ist nicht der Hype-Anime, den er gerne sein möchte.
Ja, und darum will ich gerade kurz sagen, ich liebe ja Animationen, weshalb ich auch da bin. Wir wissen ja auch, okay, weil es halt so ein Hype-Titel ist, A1 wurde draufgesetzt und weil ich auch so ein bisschen mal gesehen habe, erste Staffel gab es zwar auch schon ganz coole Fights, jetzt zweite Staffel ist auf jeden Fall noch mal viel mehr. Einen oder anderen Fight habe ich auch mal gesehen. Cool, sieht super aus. Ich kann mich aber leider echt nicht dazu bringen. Ich habe ja auch schon ein bisschen, bin ja schon in Manhwa leicht vorgestoßen. Natürlich über erstmal Otome Isekai Zeugs, was natürlich was ganz anderes ist. Auch qualitativ, sage ich jetzt auch mal, nicht gerade das Beste. Bin auch nicht der größte Fan an sich von Manhwas, ist einfach leider so.
Du bist,
auch von
du bist so ein Waschbär, ne? Du frisst auch den Müll manchmal.
Richtig, ja, also da auf jeden Fall Otome Isekai und so weiter, ganz schön viel Trash. Weshalb ich auch Trash erkennen kann. Und, aber das Ganze.
Trash want to know one, meinst du?
Ist halt echt so. Und dieses ganze Leveling-Dungeon-Ding, oh, ich finde es so schrecklich. Ich finde es so.
Ja, ich muss auch sagen. Oh. Also. Das werde ich wahrscheinlich zu einer anderen Serie nächste Folge auch nochmal sagen. Dieses, ja, wir nehmen den Gameplay-Loop von einem Videospiel und tun so, als wäre das die Story, finde ich eine ganz unangenehme Eigenart von Anime beziehungsweise generell Medien im Moment, die so auf diese Zielgruppe abzielen. Weil der Gameplay-Loop ist nicht die Handlung. Und das ist das, was Spaß macht, wenn es interaktiv ist, aber keinen Spaß macht, wenn du zuschaust. Jeder, der irgendwen beim Grinden in irgendeinem Videospiel zugeschaut hat, wird wissen, wovon ich spreche. Die Person, die gerade am Spielen ist, hat vielleicht ihren Spaß, aber der Zuschauer denkt sich so, ja, okay, wir machen nochmal dasselbe.
Ja, und also so Omniscient, Dings, wie heißt Blabla Reader, da kann ich mich schon eher mit anfreunden, weil handlungsmäßig ist da nochmal ein bisschen was Interessanteres dabei. Aber das ist halt echt einfach dieses, weiß ich jetzt keine Ahnung, als, ich will es mal so als Hype-Aura-Simulator, dass jetzt so ein cool Typen, der jetzt halt mega krass was macht. Es hat ein bisschen was von Dragon Ball einfach, kann man so ein bisschen sagen.
Nicht mal. Die Sache bei Dragon Ball und anderen Shonen ist, dass du ja auch die Sequenzen hast, wo sie unterlegen sind, wo sie trainieren müssen, wo sie sich als Charakter weiterentwickeln müssen. Und das ist der Teil von Shonen, der aus diesen puren Power-Fantasies einfach rausgezogen wird.
Ja.
Im Prinzip, was hier Son Chuo hat, ist, er muss sich nicht verändern. Er kann das machen, was er immer macht, und er ist einfach erfolgreich. Und ich glaube, nichts hat es besser gezeigt als der letzte Endkampf, wo wir praktisch sehen, die Eliten von zwei Ländern werden komplett von einem Gegner zerpflückt, bis er sagt, boah Leute, ich wollte doch eigentlich ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen, ankommt und den direkt platt macht.
Ja.
Ne? Also das ist so ein bisschen, bei Dragon Ball wäre der Kampf halt dann wirklich 10 Episoden gegangen und 2 oder 3 Charaktere werden zwischendrin gestorben, die man dann am Ende wiederholen muss. Aber das ist so ein bisschen, sogar dieses Over the Top, was in den 90ern schon fast ein bisschen Klischee war, selbst dieser Teil der Handlung wurde einfach rausgezogen und gesagt, braucht man eigentlich nicht. Eigentlich wollen nur Leute sehen, wie jemand krass ist.
Ja, genau. Also das habe ich auch gemeint, darum nur so ähnlich. Ich wollte damit dann auch sagen, dass bei Dragon Ball war noch mal eher so, dass du hast das Fodder vorgeschickt. Also die können sie jetzt besiegen lassen, um dann die nächste Person, öfters mal natürlich Goku, vielleicht besser aussehen zu lassen, dass der jetzt kommt und dann besiegt, in Anführungsstrichen. Mhm. Das war noch, weil es 90er war noch mal, oder 80er dann, noch mal ein bisschen mehr. Das haben dann schon
Deswegen sage ich ja, in den 90ern war es schon ausgelutscht. Als Dragon Ball frisch war das was du noch machen konntest. Ich sage jetzt auch nicht, dass Dragon Ball jetzt retroactively schlecht ist deswegen. Ja. Nee, das war absolut fein. Aber selbst Dinge, die danach kamen, selbst so ein Naruto oder so ein Bleach, mussten sich mehr ausdenken als einfach nur, wir schicken den Vorder vor und wenn der tot ist, kommt unser Held und zeigt, wie krass er ist, um den Vorder wieder zu beleben.
Ja, genau. Wollte ich halt deswegen darauf eingehen, weil selbst Dragon Ball hat es auch noch mal ein bisschen besser gemacht, gerade auch staffelmäßig und so weiter. Mhm. Und dann alles danach auf jeden Fall. Und wenn du halt so siehst, okay, was, wenn man halt so anschaut, was immer Crunchyroll populär ist und so weiter. Also, wenn du es dann vergleichst mit was gerade mega Mainstream ist, wo ich dann mir nur so vorkam, dass irgendwie so Internet-Community-mäßig auf einmal so krass abgeht, ist halt dann natürlich auch One Piece. Aber One Piece ist halt einfach besser. Das hat halt gut Plot und so weiter, alles Mögliche. Das ist halt, darum will ich das gar nicht damit vergleichen. Weil
selbst One Piece hat halt eigentlich im Großteil, es hat so ein bisschen die Dragon Ball-Struktur. Ja, das will ich auch nicht böse sein irgendwie. Das ist schonen, das ist auch fein. Nur was mich halt stört, ist, dass man wirklich die Spannung und die Elemente rausextrahiert, die eine Story machen. Und es ist wirklich eine Verfilmung von, das ist ein Gameplay-Loop. So wird der besser.
Ja.
Verfilmt in Anführungszeichen. Das ist das, was mich ein bisschen stört.
Naja. Und halt Setting, also selbst so diese ganzen Isekai-Zeugs, die kriegen mich nur sondern selbst die fände ich ein bisschen besser, weil Fantasy mag ich halt und wenn die nur einen kleinen Fantasy-Anstrich haben, das wirkt für mich schon besser als dann echte Welt Korea ist halt echt, oh nee, das kann ich gar nicht sehen. Das ist
dieses, Dungeons gehen in der echten Welt auf. Ich habe das noch nicht so oft gesehen, weil ich wirklich nicht so in dieser Web-Novel-Welt unterwegs bin.
Aber ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile schon total abgedroschen, oder?
Ja, das Gefühl, ist halt, das ist...
Ich sehe das...
Das Mann war äquivalent zum Isekai.
Genau.
Und das ist
ich glaube, ich sehe das
noch schlimmer, weil das noch nicht unterschiedlicher ist.
Ich sehe das, glaube ich, mit zum ersten Mal. Ich glaube, Tower of God ist ähnlich.
Ja.
Straf mich lügen, aber für mich ist das jetzt schon so abgedroschen. Weil es fühlt, auch das fühlt sich irgendwie an wie eine total reduktionistische Lösung für wie machen wir ein Dev-Game, wie machen wir SAO, aber lassen die Leute trotzdem noch in der echten Welt irgendwelche Probleme haben.
Ja.
Ja.
Und das geht mir halt gar nicht rein. Also das ist die Kombination, da ich das echt, also das macht was mit mir. Ich gucke das an und es ist irgendein Gefühl, geht schon leicht in Wut. Also es ist schon so ein bisschen, oh nee, jetzt wirklich, mach das bitte nicht. Oh, gar keinen Bock drauf. Also das sind wirklich richtig negative Gefühle, die ich bei entwickle und ich weiß nicht wieso.
Ich finde das, ja, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. Wird auf jeden Fall auch nicht mein Lieblingsgenre und es würde mich interessieren, in welche Richtung das geht, weil wir sind eigentlich an einem Punkt, wo man alles rausgeschnitten hat, was nicht Power Fantasy ist. Und ich weiß nicht, wie viel weiter man gehen kann als Solo-Leveling. Nein, ich meine das ganz ernst, weil es gibt wirklich im Großteil in der ersten Staffel, aber in der zweiten Staffel ist es immer noch ein Problem, wie das meiste, was ich angesprochen habe. Es gibt nicht wirklich Charaktere. Unsere Hauptfigur ist so dieser klassische, die klassische leere Leinwand, wo sich der Zuschauer selbst drauf projizieren kann. Ich wollte gerade schon Spieler sagen, aber freudscher Versprecher so, weil ist auch nicht so weit davon entfernt. Also das ist so die leere Leinwand, auf die du dich projizieren kannst. Und alle anderen Figuren sollten nur nicht zu einzigartig sein, damit man vielleicht andere Leute in seinem Umfeld darauf projizieren kann, damit man halt wirklich sich mächtig fühlt, wenn Sung sich mächtig fühlt. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie man das irgendwann noch weiter reduzieren kann, weil es scheint ja der Trend zu sein, alles rauszunehmen, was nicht mit dieser Power-Fantasy übereinstimmt. Oder ob man dann wirklich einfach nochmal Solo-Leveling macht unter einem anderen Namen.
Ja.
Naja,
gut. Viel Spaß den Leuten.
Genug darüber gehatet. Wie gesagt, ich find's okay. Wenn ihr denkt, das ist Peak, schaut euch bitte ein paar andere Anime an. Aber es ist okay. Ich hate niemanden dafür, dass er sagt, ey, Solo-Leveling, Staffel 1 war eher so meh, aber Staffel 2 habe ich voll gefeiert. Ist voll in Ordnung.
Gibt ja auch reine Actionfilme. Kommt ja auch immer gut an.
Genau, ja, absolut fair.
Ein Spider-Highlight diese Season war noch Flower and Azura. Das war ja der...
Das komplette Gegenprogramm
richtig, jetzt. Richtig, Anime von Studio Bind, Manga, wo die Autorin von Hibiki Euphonium, Saunophonium mit dran saß, wo es ja so um Vorlesen, Rezitieren als auch Präsentieren geht. Leider, muss ich sagen, gab es zum Ende hin ein Arc, der so ein bisschen Forced Drama war. Also, weiß ich nicht, was das sein sollte. Kann ich gleich im Spoiler-Teil drüber reden. Hat mir nicht so gut gefallen. Wir sind genau vorm Turnier zu Ende gegangen. Also, sie gehen jetzt ins Turnier rein und ist jetzt schon vorbei. Also, die Serie ist vorbei, leider. Fand ich auch ein bisschen schade. So hat es für mich aber einfach weiter funktioniert. Hana als Charakter ist halt einfach mega süß. Oder mit ihr kann ich mich auch gut identifizieren, also wenn du es dir auch anschauen würdest. Also finde ich sie super, wie sie hat halt immer, wenn sie ganz normal redet, so eine Unsicherheit in ihrer Stimme. Also die Seiyu macht es richtig stark. Wenn sie halt rezitiert, geht's halt gut ab, natürlich. Also sie ist ja auch so ein bisschen, was ihr gesagt wird, dass sie auch eher sich in die Charaktere reinfühlt, als sie ein bisschen schauspielert. Was mir auch ganz gut gefallen hat, weil es gab kurz auch Schauspielerei da drin. Und das sage ich ja immer, Schauspielerei, Anime mag ich gerne. Und sie ist dann zufällig auch eine recht kompetente Schauspielerin. Ja, sonst halt einfach, wie sie sich entwickelt, was sie halt einfach so an Selbstzweifel hat. Das ist halt einfach echt super. Also das wirklich, dass sie auch so konfliktscheu ist, zurückhaltend. Geht halt auch ein bisschen darum, weil jetzt halt wie ihr Charakter so ein bisschen ist. Und jetzt muss sie an einem Turnier, an einem Wettbewerb teilnehmen von was, was sie ja vorher so ein bisschen spaßmäßig gemacht hat. Habe ich, glaube ich, auch schon damals in der Folge gesagt, geht es halt darum, dass es so ihr einziges Talent ist, wenn sie das halt nicht hat. Das heißt, wenn sie jetzt dann im Wettbewerb merkt, so, okay, ich bin ja niemand, was hat sie da noch so ein bisschen? Das heißt, dass sie vielleicht gar nicht erst antreten will oder so. Genau, aber auch so Sachen dann, wenn es dann um Präsentationen geht, zum Beispiel, wenn dann gefragt wird, gab es so eine Szene von, auch der geile Name Pococo heißt sie, wo es auch so ein bisschen lustig drüber gemacht wird, dass sie halt so einen komischen Namen hat, weil sie ja, wie ich gerade eben erwähnt hatte, viel Schauspiel mit reinbringt, das vielleicht auch zu viel ist. Also es geht dann um die Zielgruppe, dass sie natürlich das immer gemacht hat für Kinder. Und dann wird sie gefragt, wie würdest du Regen darstellen? Und dann macht sie halt so, okay, Regen darstellen, halt, wie das vielleicht mit Fingern, kennst du ja vielleicht auch so, dass du mit Fingern so darstellst, dass es regnet.
Ja.
Und dann sie, ja, okay, wie sie es halt darstellen würde, ist halt, sie stellt sich halt hin, tut halt ihren Arm raus und guckt nach oben so ein bisschen. Das heißt, sie zeigt halt Regen, wie man halt Regen reagieren würde, so, okay, regnet es gerade oder sowas. So ein bisschen zu zeigen, okay, das ist vielleicht eher so eine erwachsene Zielgruppe, was ich halt so mega interessant finde. Ist alles so cool. Genau, wir haben natürlich dann noch ein bisschen ein paar andere Charaktere kennengelernt. Das heißt, es gab dann einen kleinen Arc einmal mit an, die von der Rezitierungskategorie in halt diese Präsentation-Kategorie reingegangen ist. Und dann nochmal den einen Erstklässler-Semester, Erstsemester, also der jetzt in Highschool erstes Jahr, der eher nur für Sounds und so weiter da ist, was da so ein bisschen sein Problem war, war ganz interessant, aber auch ein bisschen schwächer, würde ich sagen, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Plus dann noch die eine Person, der irgendwie aus so einer harten Doktorfamilie kommt, wo dann nur Doktor sind richtige Menschen, so ungefähr, wurde da so gesagt. Wo ich auch dachte, what the fuck? Bist wertlos, wenn du halt nicht Doktor bist. Und seine Schwester ist halt Poetin geworden, in Anführungsstrichen. Irgendwie Poesie oder sowas. Ich auch dachte, okay, gut. Ja. Kommt auch noch so ein Meta-Element rein, weil anscheinend die Autorin von hier Hippico Euphonium hat halt so eine Light Novel geschrieben über einen Rundfunkclub. Und das Buch wird jetzt hier drin gelesen. Und es hat auch noch so Yuri-Ception mit drin, weil ich habe ja gesagt, hat ja so ein bisschen vielleicht Yuri-Bait so leicht, Yuri-Vibes. Was es jetzt, kann ich am Schluss sagen, schon bei den ein oder anderen Charakteren schon mit drin hat. Aber dieses vorgelesene Buch hat halt auch Yuri-Vibes. Ja, das ist halt auch ganz lustig einfach. Genau. Und ich habe ja schon gesagt, einfach dieses Vorlesen-Prinzip, wo es auch um japanische Sprache oder halt einfach auch Aussprache geht, finde ich halt auch halt Podcaster interessant. Es gibt eine Szene, wo sie dann cringed, wenn sie zum ersten Mal ihre eigene Stimme hört. Was, glaube ich, jeder kennt.
Kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Richtig. Sie vibet auch so ein bisschen mit ihrem mega introvertierten Senpai, was ich halt so interessant finde, weil das kennt man ja eigentlich oft, dass halt, es gibt halt so Charaktere, die halt introvertiert sind und eigentlich, dass die nicht miteinander interagieren, habe ich dann so gemerkt, stimmt, ist öfters mal nicht so, weil wenn die halt ähnliche Charaktere haben, dann eigentlich ruhig sind und sie so denkt, okay, jetzt sind die nicht gegenseitig ruhig, sondern auch mal interagieren so ein bisschen, ja, okay, die anderen, die so hyperaktiv sind, verstehe ich schon, kann ich dich voll nachvollziehen, bla bla bla, so gehe ich damit um und sowas. Ja, genau. Aber kurzer Spoilerteil, was dann so in der Zeit, also so zwei Episoden ist nämlich, wir erfahren dann, dass irgendwie, also es ist ja Hana, unser Hauptcharakter, und ihr Senpai ist ja Mizuki, die sie entdeckt. Und Mizuki ist dann anscheinend die Tochter von einem Konglomerat oder sowas, so einem reichen Konglomerat oder so. Sie wird nämlich eingeladen zu der Hochzeit von ihrem Bruder. Und die haben sich halt so ein bisschen zerstritten, weil irgendwie die Großmutter ist halt so ein bisschen die Matriarchin. Und sie hat halt immer so den Jungen, den Erben bevorzugt und Mizuki wollte halt dann ein bisschen ihre Aufmerksamkeit, hat es halt nie geschafft, darum ist auch blond, und hat dann natürlich dann so das Gegenteil gemacht, das heißt, sie wurde ein bisschen Yankee in der Mittelstufenzeit oder halt wohnt jetzt alleine und sie will halt nicht zur Hochzeit, weil es am gleichen Tag ist natürlich wieder Wettbewerb, man kennt's, aber dann wird sie eingesperrt, das heißt, sie kommt noch nicht raus. Okay, das ist halt schon so ein bisschen, dass man halt von der Familie eingesperrt wird, reichen Familie eingesperrt wird. Und dann versuchen sie halt dann zu überreden oder halt dahin zu kommen, den Bruder zu kontaktieren und sowas, das hat mir alles nicht so gut gefallen. Also das fand ich so ein bisschen dieses Drama, was es gar nicht gebraucht hätte. Ja. Genau, wir kriegen dann auch noch mit, dass anscheinend dieses große Vorbild Saonji Shura irgendwas mit Hana vielleicht zu tun hat. Die erwähnt irgendwann, weil sie mal auftritt mit dieser Schwester von dem Bruder, der halt nur Doktorfamilienmäßig sein sollte. Kriegen mit, dass sie anscheinend eine Schwester hat, kleine Schwester hat oder sowas ähnliches wie eine Schwester. Also sie sagt so, ja, ich habe sowas ähnliches wie eine kleine Schwester oder so. Da könnte man schon vermuten, okay, ist es jetzt so ein bisschen Klischee, dass jetzt Hana ihre kleine Schwester ist, weil sie hat halt nur die Mutter und wir wissen nicht, was mit dem Vater passiert ist. Vielleicht hat sie mehr Familie oder so. Wir kriegen jetzt in der letzten Folge noch so ein Flashback zu, okay, anscheinend kannten sie sich, weil sie auf einer Schaukel irgendwie sich kurz unterhalten haben. Der Vater ist abgehauen irgendwann mal. Mehr kriegen wir aber nicht mit. Das heißt, gut, das, vielleicht kommt da noch irgendwas, aber richtig starke Szene am Schluss. Also, die habe ich richtig geliebt. Hana vorm Wettbewerb, letzte Episode, wie in der ersten Episode, geht sie an den Strand morgens und sagt halt ihre Stelle, die sie sich rausgesucht hat zum Rezitieren für den Wettbewerb, sagt sie halt auf. Und währenddessen wird halt geschnitten zwischen ihr und dieser Rivalin-Vorbildcharakter, die das dann auch macht, woanders. Und einfach, wie die das halt natürlich präsentieren, als auch deine Schnitte hin und her und Regie, hat mir richtig gut gefallen, die Szene. Also das fand ich super. Mhm.
Ja. Dann sind wir, glaube ich, für heute auch schon durch. Nächste Woche gibt's dann die zweite Hälfte unserer Season-Review mit, ich glaube, so ein paar Highlights haben wir uns noch aufgespart. Ich sehe ja noch so eins, zwei Dinge, wo du auf jeden Fall dich wahrscheinlich sehr drüber gefreut hast. Ja, aber bis dahin würde ich mich schon mal verabschieden. Ich bin der Lukas oder der Tetz. Und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter.
Ich bin der Julian. Mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-O-H-L, auf MyAnimeList, Twitter und auch auf Bluesky. Bevor wir zur standardischen Lizenzierungslandschaft kommen, wir haben mal was anscheinend verpasst. Lukas hat mich zum Glück darauf hingewiesen. Natsumo Book of Friends ist nämlich eigentlich von der Liste schon längst runter. Ich habe irgendwann letztes Jahr mal gesehen, dass lizenziert wurde Staffel 5. Das habe ich aber dann, glaube ich, wieder vergessen gehabt. Als ich dann hin und wieder mal gegoogelt habe, findet man nämlich den ersten Eintrag, der Romaji japanisch steht. Wenn man da draufklickt auf Crunchyroll, steht nicht lizenziert. Aber wenn man halt auf Natsume Book of Friends, was dann irgendwie ein paar Einträge unten drunter ist, draufklickt, sieht man, dass anscheinend alle 7 Staffeln, 8 Staffeln, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, lizenziert wurden. Darum nehmen wir das jetzt runter. Schön. Mal gucken, wann wir das irgendwo mal angucken werden. Aber jetzt zur aktuellen Liste. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bacano, Aria Denimation, Monogatari Osabage und Kiso of Monster Season, One Out, Skano, Kyokai, Mirai, Fukuin, Angel D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kageki, Review Starlight Movie, Today's Menu für die Imiya Family.